Bibelstunde mit dem ersten Buch Mose. Und wir sind dabei an einem Kapitel gelandet, das mich persönlich in meiner stillen Zeit auch noch sehr beschäftigt hat und wo ich viele Gedanken einfach gefunden habe, die mich beschäftigt haben und sicherlich alle, die dieses Kapitel lesen. Ich möchte uns darum den Predigttext für heute vorlesen aus 1. Mose 22, die Verse 1 bis 14. 1. Mose 22, 1 bis 14. Nach diesen Geschichten versuchte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Siehe, hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am frühen Morgen auf und sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte und seinen Sohn Isaak mit sich, spaltete das Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham sein Angesicht und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater: Abraham, mein Vater. Abraham antwortete: Siehe, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ein Lämmlein zum Brandopfer ersehen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihnen genannt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz ordentlich darauf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Siehe, hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Daher erhob Abraham seine Augen und sah hinter sich einen Widder mit den Hörnern in der Hecke verwickelt. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt: Auf dem Berge wird der Herr dafür sorgen. Liebe Geschwister, das ist eine Geschichte, die eigentlich nie vor und nie nach Abraham jemand gesehen hat. Und doch können wir manche von uns darin wiederfinden. Und es ist eine Botschaft für uns alle: Auch so nämlich kann man Gott erleben. Fast unheimlich, absolut fremd, ganz anders, als würde Gott dem Glück und dem Leben eines Menschen hier in dieser Geschichte ganz entgegenstehen. Der Berg Moria ist die größte Zerreißprobe des Glaubens. Was dieser alte Mann hier erlebt, ist die Zerreißprobe seines ganzen Lebens. Es ist keine einfache Geschichte. Sie ist meist ja auch sehr spannend erzählt, und wir sind erleichtert über das glückliche Ende der Geschichte. Doch dadurch wird dieser Bibeltext nicht einfacher. Bohrende Fragen stellen sich uns. Was ist das für ein Gott, der so etwas fordert? Steht Gott hier eigentlich gegen sich selbst? Was erwartet er denn an Unmöglichen von Abraham? Ist das nicht ein Glaube gegen alle Erfahrungen? Erwartet Gott hier von einem die totale Selbstaufgabe? Steht Gottes Forderung nicht gegen alles, was hier unter Moral, Sitte und Humanität verstanden wird? Widerspricht das Ganze hier in diesem Text nicht der Liebe Gottes? Bohrende Fragen, finde ich, sind das. Und wir werden ihnen auch heute Morgen nicht ausweichen. Doch sehen wir uns die Geschichte einmal noch vom Anfang an. Uns Lesern wird ja ein Teil des Schreckens am Anfang genommen. Nach all diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, lesen wir. Gott hat also etwas vor mit dem, was jetzt passiert. Gott, er will Abraham erproben. Er soll eine ganz neue Erfahrung machen, die nicht vernichtet, aus der er sogar vielleicht gestärkt hervorgeht. Alles das liegt in dem Wort erproben. Wir wissen also, Gottes Hand ist hier in diesem Text mit im Spiel. Er wird es irgendwie zum Guten führen, aber Abraham wusste ja nichts davon. Es hätte ihn auch wohl nicht getröstet. Was Gott hier von ihm verlangt, ist, finde ich, ungeheuerlich. Was waren das für Geschichten, die vorausgegangen sind? Hier bin ich, hatte Abraham einst in seiner Heimat gesagt, als Gott ihn zuerst angesprochen hatte. Das war weit im Osten bei der Stadt Ur in Chaldäa. Hier bin ich. Das heißt, ich höre. Ich stehe dir zur Verfügung. Verlass deine Verwandtschaft und dein Land, hatte Gott zu ihm gesagt. Ich will dir neues Land geben, weit weg von hier. Ich will dich zu einem großen Volk machen. In dir sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Was für eine Verheißung. Und, finde ich, eine Zumutung. Es war absolut unüblich, seinen Stamm, seine Familie zu verlassen. Die eigene Identität hing nämlich davon ab, wo du herkommst, wohin du gehörst und wer deine Vorfahren waren. Das bist eben nur du. Aber Abraham, er glaubte Gott. Er zog los, wurde ein Niemand auf dem Weg ins unbekannte Land, ohne Sicherheiten, ohne Landkarte, ohne ein bekanntes Ziel. Spannende Zeiten, finde ich, waren das für ihn und seine Frau Sarah. Nicht nur einfach, auch gefährlich, aber sie waren ja unterwegs mit Gott. An jenem Tag an einem neuen Ort im Vertrauen auf ihn. Und sie brachten es zu einem gewissen Wohlstand. Aber das Paar blieb eben kinderlos, trotz der gewaltigen Verheißung. Ein unfruchtbares, altes Paar waren sie geworden. Niemand glaubte mehr, dass sie ein Kind bekommen könnten, sie selbst nämlich auch nicht wirklich. Beide also steinalt, weit über 80. Was für eine Idee, dass aus ihnen einmal ein großes Volk werden sollte. Wer glaubt denn sowas? Kann Gott das Leben von so alten Menschen noch einmal verändern, das Leben völlig auf den Kopf stellen und ihnen wirklich Hoffnung schenken? Sarah gab Abraham ihre Magd Hagar, um mit ihr ein Kind zu zeugen. Und siehe da, es klappte. Hagar brachte Ismael auf die Welt, einen Ersatzsohn sozusagen, einen Erben aus zweiter Hand. Sie wollte Gott auf die Sprünge helfen. Aber dann wurde Sarah noch einmal schwanger und Isaak wurde geboren. Hagar und Ismael, sie wurden vertrieben. Jetzt brauchte man ja keinen Ersatzsohn mehr. Wie viele Kinder würde Isaak bekommen? Wie viele Enkel würde er ihnen schenken? Gott steht doch zu seinem Wort. Gottes Verheißung, sie geht in Erfüllung. Und immer wieder in seinem Leben hat Abraham gesagt, hier bin ich, wenn Gott zu ihm gesprochen hat. Abraham sagte, hier bin ich und antwortete, nimm Isaak, den Sohn, den du lieb hast, deinen einzigen und opfere ihn auf dem Berg Moria. Das widerspricht sich doch, hier widerspricht sich Gott doch selbst. Da macht er doch alles kaputt, was er vorher aufgebaut hat. Das wäre, finde ich, so, als wenn ein Vater seinem Sohn sagen würde, pflanze den ganzen Garten voller Blumen, die du liebst. Ich möchte die schönsten Blumen sehen. Und der Sohn, der tut es dann fleißig wochenlang, völlig akkurat und voller Liebe. Und als er fertig ist, sagt der Vater ihm, grab alles einfach wieder um. Geh zurück zur Badstraße, geh nicht über los und zieh nicht 4.000 Euro ein. So heißt es ja in diesem Monopoly-Spiel. Gib alle deine Häuser und alle deine Straßen her. Alles, was du im Spiel deines Lebens bisher erworben hast. Fang wieder von vorne an. Fang wieder bei Null an. Es gibt, ihr Lieben, Menschen, die haben das erlebt. Und es wird Menschen geben, die so etwas noch erleben werden. Und wenn sie Christen sind, hat das sofort auch etwas mit dem Glauben zu tun. Das Bild von einem lieben Gott wird durch diese Forderung Gottes an Abraham völlig zerrissen. Dieser Gott ist eben nicht lieb. Er ist fremd, er ist anders, er ist unheimlich. Den lieben Gott gibt es nicht in der Bibel. Einen Gott, der immer nur lieb ist, den gibt es nicht. Er ist nämlich der heilige, fremde und unbegreifliche Gott, der uns liebt, zu dem wir Vater sagen dürfen, aber den Gott, den wir in allem verstehen und alles als lieb empfinden, den gibt es nicht. Aber Abraham, er hält an dem lebendigen Gott fest, den er kennengelernt hat, der ihn geführt hat, auch wenn er ihm absolut in vielen Dingen nicht versteht und Unmögliches, Widerliches von ihm zu fordern scheint. Dennoch bleibe ich stets an dir, haben wir gehört in Psalm 73. Und das ist auch das Gebet, das ist die innere Haltung des Abraham. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Die Gefühle Abrahams, sie werden hier nicht berichtet, aber wir können ahnen, wie alles in ihm sicherlich getobt hat. Er wird nicht geschlafen haben, er wird nichts gegessen haben. Er muss doch einen Gebetskampf gegeben haben und Abraham wird doch versucht haben, denke ich, Gott umzustimmen. Auch das wird uns aber hier nicht berichtet. Was berichtet wird, sind lauter Gehorsamsschritte. Er steht früh auf, allein. Er holt die Axt, er spaltet Holz und er bepackt einen Esel. Er weckt Isaak und er weckt zwei Knechte und er geht los. Als ob er nicht mehr denken oder fühlen oder reden kann. Jeder Schritt kostet unheimlich viel Kraft. Vielleicht begleitet von einem Gebet, das kannst du doch nicht wollen, Herr. Abraham hält sein, hier bin ich wirklich durch. Ohne Gott sehen und verstehen zu können und nicht einmal mit seiner Frau Sarah hat er diesen Schritt besprochen, weil er sicherlich ahnte, dass sie ihn für verrückt erklärt, wenn er ihr sagt, dass er den Sohn schlachten möchte. Ein erschütternder Text. Ich weiß nicht, ob ich so handeln könnte. Aber einen solchen Glauben muss Abraham schon gehabt haben. Fast ein Glaube gegen Gott. Ein trotziges Verhalten an ihn. 3 Tage sind sie unterwegs, 3 Tage Finsternis. Und da liegt der Berg Moria vor ihnen. Die Diener hier sollen zurückbleiben, auf diesen Weg kann niemand mit Abraham gehen. Und das ist ein ganz, ganz einsamer Weg. Zu seinen Knechten sagt er, bleibt hier mit dem Esel, ich gehe hin mit dem Jungen dort hinauf, um mich vor Gott niederzuwerfen und dann komme ich wieder zurück. Warum, habe ich mich gefragt, redet Abraham so? Warum sagt er, dass die beide zurückkommen werden? Er musste doch damit rechnen, dass er allein zurückkehrt. War das hier eine Ausrede? War es eine Lüge den Knechten gegenüber? Oder war hier bereits ein Schimmer von Hoffnung, dass es nicht zum Schlimmsten kommen würde? War Abraham vom Eingreifen Gottes überzeugt? Die nächsten Verse lassen uns das noch vermuten. Isaak sollte das Holz tragen, während Abraham die gefährlichen Sachen trug. Das Becken mit den glühenden Kohlen und dem Messer. Dem Sohn sollte ja nichts passieren. Scharfe Messer, wissen wir, sind nichts für Kinder. Und dann fragt der Sohn, was Abraham schon sehr lange fürchtete. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm? Was soll Abraham ihm darauf sagen? Du bist es, mein geliebter Sohn? Eigentlich unmöglich. Das Herz schlägt ihm bis an die Kehle. Gott wird sich ein Schaf ersehnen, sagt er. Gott, er wird ein Schaf für sich finden. Vielleicht war das, wie gesagt, seine Hoffnung. Vielleicht hat Abraham bis zuletzt gehofft, dass dieser Gott ihn aufhalten wird. Abraham aber, er baute einen Altar, er schichtete das Holz darauf, er bindet seinen Sohn und legt ihn darauf. Und dieser Sohn, ihr Lieben, lässt das alles mit sich ergehen, ohne zu murren, ohne Widerspruch. Abraham streckte seinen Arm aus und greift das Messer. Was muss in diesem Augenblick in Isaak vor sich gegangen sein? Erst jetzt, in diesem Augenblick, greift Gott ein. Abraham hört er seinen Namen. Hier bin ich. Lege deine Hand nicht an den Knaben, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen einzigen Sohn nicht verschonst. Und da, Da erst werden Abraham die Augen geöffnet und er sieht. Er sieht einen Widder in der Nähe, der sich mit den Hörnern zwischen Ästen verfangen hat. Der Widder wird anstelle seines Sohnes getötet. Diese Geschichte hat mich wirklich sehr berührt. Abraham, er war bereit, das Liebste für Gott hinzugeben. Bin ich bereit, das Liebste Gott zu opfern? Oder sage ich nur im Prinzip ja, aber wenn es dann darauf ankommt, dann drücke ich mich wieder davor. Wäre ich wirklich bereit, auf irgendetwas in meinem Lebensbereich zu verzichten, auch auf etwas Wichtiges und etwas Geliebtes? Wäre ich dazu bereit, wenn mir klar wird, dass ich nur so den Willen Gottes erfüllen kann? Würde ich auf meine Familie verzichten, auf meinen Beruf, auf meine Freunde, auf meine Heimat, auf meine Vorlieben, auf meinen ganz persönlichen Lebensstil, wenn Gott das von mir erwartet? Oder sage ich dann tatsächlich nur im Prinzip ja? Ich merke nämlich, wie schwer es fällt, so etwas anzusprechen. Ich merke, wie schwer es fällt, diese Gedanken überhaupt einmal zuzulassen. Aber ich entdecke auch, wie wichtig es ist, Gott über alles andere zu setzen. Und das, ihr Lieben, nicht nur in Gedanken, sondern auch mit dem Herzen und den Worten und mit den Taten. Ja, mit dem ganzen Leben sogar. Gott ist über alles zu lieben. 1000 Jahre später ging auch jemand auf einen Berg. Und dieser Berg hieß Golgatha. Er trug auch sein Holz und er, dieser Sohn, weiß, dass er sterben wird. Und er schafft den Weg nicht auf seinen Berg. Er bricht zusammen auf dem Weg. Gefoltert und ausgepeitscht kann er sein Holz nicht mehr tragen. Und diese Geschichte, ihr Lieben, sie ging eben nicht gut aus. Sie ging für ihn nicht gut aus. Jesus, er stirbt hier an diesem Kreuz. Kein Widder, kein Tier. 3 Tage Finsternis, bis er auferweckt wird. 2 Männer gehen mit ihm und sie werden mit ihm gekreuzigt. Warum hat Abraham diese elende Geschichte erleben müssen? Es scheint, als ob Gott in der Prüfung Abrahams, in der Bindung Isaaks, uns wirklich seine große Liebe vor Augen führen wollte. Gott wurde von niemandem geprüft. Er hat es von sich aus getan. Und sich selbst ist Gott nicht im letzten Moment in den Arm gefallen. Das Kreuz Jesu ist für uns heute Gottes "Hier bin ich". Wenn du mich suchst, wenn du wissen willst, wie es um meine Liebe steht, hier bin ich am Kreuz. Ich leide und ich sterbe für dich. Auch in unserem Leben gibt es zahlreiche Zerreißproben. Manche trifft es härter als andere. Zeiten, in denen jeder Schritt wirklich Kraft kostet, wo man kaum noch denken, fühlen, sprechen kann, wo einem gleich die Tränen kommen und wo man oft den Eindruck hat, dass niemand mehr trösten kann. wo man ganz alleine gehen muss. Was wir alle aber wissen dürfen, Gott hat sein "Hier bin ich" auch für mich gesprochen. Er ist da. Er sieht mich. Er leidet für mich. Und das ist unfassbar. Dass Abraham nach diesen schrecklichen Erfahrungen in seinem Leben einen ganz positiven Schluss zieht. Gott sieht, sagt er. Gott sieht mich. So soll der Berg fortan heißen. Das wird zu einem Leitwort auch für Israel. Gott sieht mich. Gott wird sich selbst ein Opferlamm suchen. Und das hat er getan. In seinem Sohn hat er selbst für uns gelitten. Jesu Weg nach Jerusalem ans Kreuz, er war wirklich ein schwerer Weg. Aber er ist ihn für uns gegangen, damit wir leben können. Gott hat sein Liebstes tatsächlich für mich geopfert. So sehr liebt er mich. So sehr liebt Gott uns alle. Was, frage ich mich, sind wir bereit, für Gott zu opfern? Den Freund oder die Freundin, weil Gott das so will? Den Beruf, weil Gott es so will? Das Hobby oder eine bestimmte Gewohnheit? Pläne, den gewohnten Lebensstil, den eigenen Gedanken über Glaube und Leben? Sind wir bereit, uns wirklich selbst zu geben, unsere Kraft, unsere Zeit, unsere Energie, unsere Nervenkraft bis hin zur Selbstaufgabe? Manchmal denke ich, müssen wir wirklich etwas für Gott opfern. Und das nicht nur so im Prinzip. Nicht nur im Wollen oder in der Bereitschaft, sondern ganz echt. Aber dann gibt es auch die Verheißung aus Römer 8, 28. Was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Das ist sicher. Was wir im Glauben und im Gehorsam der Liebe Gottes gegenüber tun, das dient immer zu unserem Besten. Abraham, er war Gott gehorsam. Er war bereit, zu der letzten Sinnlosigkeit aus Liebe zu Gott, und da griff Gott ein. Die Sinnlosigkeit verflog. Für Isaak wurde ein Opferlamm gefunden und Isaak, er durfte am Leben bleiben. Gott, er führt die ausweglosen Situationen bei Abraham zu einem guten Ende. Und Abraham, er war für eine Gotteserfahrung reicher, weil er gehorsam war. Und das gilt auch für uns. Wenn wir Gott gehorchen, führt uns Gott auf einem guten Weg zu einem wunderbaren Ziel. Wir können große Dinge erleben, wenn wir Gott wirklich gehorsam sind. Wir können aber auch viel verpassen, wenn wir uns vor Gottes Willen drücken. Wir haben die Wahl auch heute. Amen. Lasst uns ein Lied miteinander singen. Mutig kommen wir vor den Thron.